Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Affi, guess who's back?
Back again.
Wir sind back.
Müssen wir dafür GEMA bezahlen?
Weiß ich nicht. Aber ich dachte, du singst es jetzt noch zu Ende.
Ich weiß nicht, ich hatte Angst, dass wir jetzt GEMA bezahlen müssen, wenn wir zu viele Zeilen dieses Songs singen. Deswegen habe ich es gelassen.
Okay, muss man das jetzt bezahlen?
Keine Ahnung, ich glaube nicht.
Liebe GEMA, wenn ihr das hört, wir bezahlen es nicht. Liebe Grüße, eure Kathi und Raphael. Ja, wir sind wieder zurück aus unserer Pause. Wir freuen uns wie zwei Honigkuchenpferde mal wieder. Ja, wie ihr gehört habt, Raffi ist auch dabei. Ja, Raffi, wie ist es dir in unserer True Crime Pause so ergangen?
Gut, gut. Ich freue mich jetzt aber richtig, wieder zurück zu sein.
Ja, du warst richtig motiviert heute, ne?
Ja.
Ja, für alle, die neu dazugeschaltet haben und uns das erste Mal heute hören, wir sind Ofenkäse Crimes. Ja, weil wir eben neben True Crime Ofenkäse lieben. Und weil wir halt auch einen Podcast-Namen brauchten. Mein Name ist Katin, ich bin jetzt seit zwei Wochen 26 Jahre und ich schreibe und recherchiere die Fälle für unsere Folgen. Und mein cooler Co-Moderator und Partner in Crime, Raffi, unterstützt mich hier immer fleißig mit den Aufnahmen. Und wir sprechen am Ende immer noch gemeinsam über den Fall und stellen euch am Ende unsere Guilty Pleasures oder unsere
Oh-Mannes
der Woche vor, bei denen wir euch von unseren peinlichsten Momenten der Woche erzählen, weil uns zwei Verpeilos immer irgendwie ziemlich viele bekloppte Dinge passieren, ne?
Yes.
Ist korrekt.
Oder zumindest in unserem Umfeld.
Ja, das stimmt auch. Ja, und bevor wir uns nun verquatschen, kommt wie vor jedem Fall ein kleiner Warnhinweis, denn in unserer heutigen Folge geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt an Kindern, an Erwachsenen, um Drogenkonsum, psychische Erkrankungen, Suizid, physische und psychische Gewalt in Sekten. Ja, im heutigen Fall werden auch einige Schimpfwörter fallen, wenn wir den Protagonisten zitieren. Und wir schauen mal, ob wir die ganz schlimmen Schimpfwörter dann gebiept kriegen oder dass ich die selber quasi biepe dann. Biep. Ja, Raphael, die Informationen zum Fall habe ich größtenteils aus einer Dokumentation herbekommen namens Cult Killer. Die ist auch auf YouTube zu sehen aus dem Format Real Life Stories. Und den Link setze ich euch auch in die Shownotes. Kennst du die Real Life Stories Doku, Raffi? Hast du da schon mal Dokus von gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Die sind ultra gut. Die haben zu super vielen True Crime Fällen super coole Dokumentationen gemacht. Also kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, da mal bei denen reinzuschauen. Also nicht nur zum Thema True Crime haben die Dokus, ist zwar alles auf Englisch, aber versteht man eigentlich ganz gut. Hallo an alle, hier spricht Rick. Ich mache dieses Video, weil ich möchte, dass dokumentiert bleibt, was meine Ideen waren und wer ich wirklich bin. Ich hoffe, ich mache keinen Blödsinn und schieße mir meine Nase ab statt meinen verdammten Kopf. Auf der Videobotschaft ist Rick zu sehen. Ein junger Mann, Ende 20. Rick spricht in die Kamera und wirkt entschlossen in dem, was er sagt. Er trägt ein rotes Tanktop, ist muskulös. Seine dunklen schwarzen Haare sind kurz geschnitten. Im Hintergrund läuft Punkrockmusik. Auf dem runden Küchentisch des kleinen Apartments liegen mehrere Schusswaffen, Klebeband, ein Akkubohrer und mehrere Bierflaschen. Das Ziel ist, dass ich diese kranken Leute umbringe. Meine eigene Mutter, was eine kleine bösartige Fotze. Wie kannst du das Kindern antun? Wie kannst du das Kindern antun und nachts schlafen? Ich habe keine verdammte Ahnung. Ich habe alles versucht, mich anzupassen, ein normales Leben zu finden. Die Leute sagen zu mir, jeder hat doch Probleme im Leben. Aber Menschen, die mir das sagen, haben keine Ahnung, was in dieser Sekte abging. Ich glaube nicht an Gott. Aber ich glaube, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Und das macht mir scheiße viel Angst. Weil ich nicht will, dass es weitergeht. Ich will, dass es vorbei ist. Naja, egal, wo sind wir stehen geblieben? Ah, genau, Klebeband. Das brauche ich, um jeden der Bastarde auf dem Boden zu halten. Ich hatte auch Kontakt mit meiner Schwester. Ich nenne sie Schwester. Sie ist nicht meine biologische Schwester, aber für mich ist sie meine Schwester. Sie ist nicht Fleisch und Blut. Sie heißt Davida. Sie ruft mich manchmal an und wir reden über das, was uns widerfahren ist. Das bricht mir mein Herz. Ich möchte ihr helfen, aber es gibt nichts, was ich tun kann. Der Schaden in ihrem Kopf wurde ja bereits angerichtet. Ihr habt die kleinen Leben kaputt gemacht, weil ihr kranke Perverse seid und ihr habt nichts Besseres mit eurem Leben zu tun, als sie zu zerstören. Das geht mir einfach nicht in den Kopf. Das ist so weit über all meine Vorstellungskraft. Aber es ist passiert. Mir und vielen anderen. Ich kann mir nur vorstellen, durch welche Hölle meine Schwester gehen musste. Jede Nacht hat sie Albträume. Also gebe ich dir einen Tipp. Wenn du einen Erwachsenen siehst, der einen Minderjährigen sexuell misshandelt, dann kannst du ihn hier legal umbringen, wenn du ihn in flagranti erwischst. Das wäre legal. Ich bin nicht geübt in Foltermethoden und deswegen habe ich mir hier etwas gebaut. Rick hält einen Akkuschrauber in die Kamera. Ich habe mir etwas Klebeband darum gemacht, dass es nicht so laut ist, wenn ich ihn im Apartment benutze. Außerdem habe ich noch einen Lötkolben, aber ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Ich will das auch eigentlich nicht machen, verdammte Scheiße. Aber meine Mutter wird dafür zahlen. Wenn ich sie in diesem Leben nicht umbringe, dann werde ich sie im nächsten jagen. Hier im schönen Arizona oder auch das Land Jesus, wie es manche nennen. 24 Stunden, nachdem Ricky das Video aufgenommen hat, verlässt er sein Apartment und fährt auf dem Freeway in Richtung Arizona. Einen letzten Anruf gibt er seiner Frau Elixia, ebenfalls wie Ricky Mitglied der Sekte Children of God und seit 2000 nicht mehr Mitglied. Er sagt ihr, er habe Angst zu sterben und sie solle ihm schöne Geschichten erzählen, wenn er gestorben ist. Elixia ist voller Sorge um ihren Mann. Aber Rick sagt ihr unter Tränen am Telefon, ich muss jetzt gehen. Ich bin so müde, Elixia. Ich will nur noch gehen. Ich muss jetzt gehen. Am nächsten Morgen bekommen zwei Patrol Officer einen Anruf, dass ein lebloser Körper in einem Auto auf dem Highway in Arizona liegt. Es ist Rick, erschossen in seinen eigenen Kopf. In dem Auto liegt die Karte zum Apartment, aus dem Rick seine Videobotschaft filmte. Richard P. Rodriguez, auch Ricky oder Rick genannt, wurde in einen religiösen Kult hineingeboren. Er kommt am 25. Januar 1975 zur Welt. Doch die Welt, in der Rick lebt, ist keine normale Welt. Keine normale Welt eines kleinen Kindes. Rick wird von seinen Eltern David Moses genannt. Ricks Ziehvater, David Burke, glaubt, dass sein Sohn als Prophet auserwählt wurde, der die Endzeit der Welt voraussagen wird. Seine Eltern sind die Kultführer David Burke und Karen Zerbe. Karen ist seine leibliche Mutter. Guru Burke hat ihn als Ziehsohn zum Prinzen der Gemeinde ernannt. Sie leiten den Kult, der damals von allen als Children of God genannt wurde, die Kinder Gottes. Heute ist er unter dem Namen The Family, also die Familie, bekannt. Wir nehmen euch heute mit in die Zeit der freien Liebe, in das Jahr 1968, in der der Kult Children of God gegründet wurde, und erzählen euch die Geschichte des Kultes, der GründerInnen, der Radikalisierung und die Straftaten, die David Burke und seine AnhängerInnen im Namen Gottes vollzogen haben, und erklären, warum Rick Rache für sich und seine Schwester wollte und für all die unschuldigen Kinder, die Gewalt bei den Children of God erleben mussten. Aber beginnen wir mit der Entstehungsgeschichte. Gegründet wurden die Children of God im Jahr 1968 in Kalifornien in Huntington Beach. An der Spitze der Gründung ein Mann namens David Burke, der von AnhängerInnen auch Moses oder in Kurzform Mo oder auch Dad und später Granddad genannt wurde. David Burke wurde 1919 in Kalifornien geboren. Davids Vater war Prediger für eine christliche Gemeinde. Später gründete er mit seiner Frau Virginia ein Evangelisationsteam. Die beiden missionierten andere Menschen und wollten die Lehren und Botschaften sowie die Geschichte Jesu verbreiten. In einer seiner Biografien berichtet Burke, dass er bereits bei seiner Geburt Prophezeiungen zu einem anstehenden Weltuntergang erhalten habe. Außerdem beschreibt David Burke in einer seiner Biografien, dass er damals eine Erfahrung im Bereich der sexualisierten Gewalt erlebte, bei dem ein damaliges Kindermädchen der Familie ihn sexuell missbrauchte. Zudem wurde es ihm von seinen Eltern verboten zu masturbieren. Diese Erfahrung des Verbots der Masturbation, so sagte Burke selbst, war für ihn maßgeblich daran beteiligt, dass er die freie Liebe ausleben wollte und sie auch für andere Personen frei zugänglich machen wollte. Genau wie seine Eltern wurde auch er zum Prediger im Auftrag Jesu. 1944 heiratete er seine erste Ehefrau Jane, mit der er vier gemeinsame Kinder bekam. Anfang der 70er Jahre verließ er Jane für Karen Zerbe. Mit den Kindern aus seiner ersten Ehe sammelte Burke während einer Bustour durch die USA Kinder und Jugendliche von der Straße auf. Das Programm nannte sich Teens for Christ. Er selbst ernannte die aufgesammelten Jugendlichen auch als seine eigenen Kinder. Gemeinsam mit seinen AnhängerInnen ging es in Richtung Laurentius, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder Laurentius. Und das ist in Kalifornien, wo sie sich dann gemeinsam auf den anstehenden Weltuntergang vorbereiteten. Laut Burke würden dabei alle sterben, die nicht bei den von nun an genannten Children of Gods Mitglied waren. Die AnhängerInnen würden vor dem Zorn Gottes bewahrt werden, wenn der Tag des Untergangs der Welt bevorstünde. Er hatte den Plan, die gesamte Welt mit den Children of God zu kolonialisieren. Auf einer Ranch in Texas, die ihm ein Freund zur Verfügung stellte, entstand so die erste Urkolonie der Children of God. Die Mitglieder waren verantwortlich, andere zu missionieren, sie von ihren Schwierigkeiten zu befreien. Ende der 60er Jahre war der Drogenkonsum ein großes Thema, welches die Children of God aufgriffen und gemeinsam mit Bussen herumfuhren, die Menschen ansprachen und ihnen die Erlösung versprachen. Sie sangen Gebete und rieten ihnen dazu, gemeinsam mit ihnen in der Freiheit zu leben. 1971 entstanden sogar Kolonien der Children of God in Deutschland. Die Mitgliederzahlen wuchsen rasend schnell. 1972 gab es 130 Kommunen der Children of God verteilt in der ganzen Welt. David Burke hatte 1974 eine Methode gefunden, mit der er seine AnhängerInnen beauftragte, möglichst viele neue Mitglieder in den Kult zu integrieren.
Er nannte es das sogenannte Flirty Fishing, auch kurz FFing genannt. Beim Flirty Fishing wurden hauptsächlich Frauen dazu beauftragt, mit Männern oder Frauen zu flirten oder sexuelle Handlungen durchzuführen. Dazu wurden oftmals Nachtclubs oder Bars besucht, bei denen meist Männer rekrutiert wurden. Die Anweisungen von David Burke erfolgten über die sogenannten Mo-Letters, also kurz für Mosesbriefe.
Ja, das könnt ihr euch in etwa so vorstellen, wie so ein Blättchen oder ein Flyer, in dem dann die Anweisungen und die Lehren des Sektenführers von Burke sind und diese dann immer an Anhänger und Anhängerinnen verteilt wurden. Und auf diesen Titelblättern der Mo-Letters skizziert sich Burke selbst als ein Löwe und der hat halt dann so eine Feder im Kopf und Tinte und Stift da liegen, sieht halt so ein bisschen wie so ein Dichter und Denker aus. Und ich finde, irgendwie auf den ersten Blick sehen diese Briefe von ihm eher aus wie so ein Comic, was das Ganze irgendwie noch grotesker macht. Ich zeige euch aber auf Instagram ein paar dieser Mo-Letters. Auch für das Flirty Fishing gab es diese Mo-Letters. Und auf den Seiten zum Thema des Flirty Fishings standen auf den Flyern Dinge wie Huren für Gott oder The Love of God is effective. Also ich denke mal, das Wortspiel versteht man ja. Effective, effective. Raffi, ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht aus den Mo-Letters.
Ja.
Ich zeige dir das mal hier. Das steht hier Gottes Sklavin drauf.
Ja, Gottes Liebessklavin
Gottes, steht da. Stimmt, God's loves Slaves. Da sieht man, wie eine Frau Oralverkehr bei einem Mann durchführt. Ist halt alles in so Comic irgendwie mäßig. Es sieht halt aus wie so ein Manga, oder? Ne, wie Manga nicht, eher halt wie ein Comic. Und genau, halt im Auftrag von Gott die Liebe an Männer und Frauen zu verteilen mit Sex quasi. Das war der Auftrag, den die da bekommen hatten. Ja, und in den Medien gab es nach Bekanntgabe dieser Praxis des Flirty Fishings dann einen riesengroßen Aufschrei. Eltern, dessen Kinder Mitglieder in der Sekte waren, demonstrierten, gingen auf die Straße und wollten ihre Kinder dort herausholen. Es war allerdings erfolglos, weil die Kinder schon mittendrin in der Sekte waren, also schon vollkommen manipuliert eigentlich. Und 1987 wurde das Flirty Fishing aufgrund der zu hohen Ansteckungsgefahr mit dem HIV-Virus laut Burke eingestellt. Man weiß aber nicht wirklich, ob die Praxis dann, ob die es wirklich dann gemacht haben oder ja, ob sie es einfach nur für die Medien gesagt haben, dass sie das nicht mehr machen. Die Kinder und die Jugendlichen, die in der Sekte der Children of God aufwuchsen mussten, in sogenannten Kinder- und Jugendcamps immer Ferien machen. Dort mussten sie auch immer wieder diese Briefe von Mo lesen, um den Zorn Gottes zu entgehen, wenn das Ende der Welt naht. Und Kinder, die das nicht wollten, wurden zu harter und körperlicher Arbeit gezwungen. Sie wurden isoliert und oder körperlich misshandelt. Eine Aussteigerin namens Celeste berichtete, dass ihr der Mund mit Seife ausgewaschen wurde, wenn sie etwas Falsches sagte. Und unter diesen Umständen wuchs nun also auch Ricky Rodriguez auf, gemeinsam mit seiner nicht biologischen Schwester Vida. Sexuelle Handlungen wurden bei den Children of God immer und überall praktiziert. auch vor den Kindern. Burke nannte es das sogenannte Law of Love, also das Gesetz der Liebe. Also Dinge wie sexualisierte Gewalt wurden verherrlicht mit Burkes Law of Love. Alles wurde damit gerechtfertigt. Familie und Paare wurden voneinander getrennt, damit sie mehr Liebe mit anderen teilen können. Burke schrieb in einem seiner Moe-Letters: The devil hates sex, but God loves it. In einem anderen seiner Moe-Letters erschien eine Ausgabe mit dem Titel Child Brides, Kinderbräute. Darauf ein Comic zu sehen, in dem Jesus auf Wolken steht und Adam und Eva als Kinder segnet. Beide sind nackt. David Burke schreibt dazu: Warum hat der Herr dich befähigt, mit 11 oder 12 oder 13 Kinder zu bekommen, wenn du keinen Sex haben sollst? Von außen sah es so aus, als ob die Children of God eine Organisation sind, die für die Missionierung neuer Christen zuständig ist. Aber hinter verschlossenen Türen war die Realität eine andere. Sexualisierte Gewalt an Kindern, psychischer und physischer Missbrauch an minderjährigen Alltag. Andere Meinungsbilder oder abweichendes Verhalten, das nicht Burkes Regeln entsprach, wird bestraft oder der Ausschluss erfolgte. Immer wieder mussten die Mitglieder David Burkes Camcord-Videos schicken, indem sie gemeinsam in Gruppen Geschlechtsverkehr hatten. Die Frauen wurden beauftragt, Burke Strip-Videos zu senden. Zwei Engländerinnen, Celeste und Selina, die aus der Sekte 2000 ausstiegen, erinnern sich zu Hause an das Videomaterial, das von ihnen als junge Mädchen von Paul Pellegrin, einem von Burkes engsten Vertrauten in Griechenland, für Burke aufgenommen wurde. Ihnen wurde gesagt, sie müssen in dem Video für Burke und für Gott tanzen und für den kleinen Prinzen Ricky Rodriguez. Pellegrin war für die Videoaufnahmen hauptsächlich zuständig. Später sagte er, die Kinder hätten dies freiwillig gemacht. Sie hätten ihre Mütter dabei gesehen, wie sie getanzt haben, und wollten dies nachahmen. Ricky Rodriguez' gesamtes Leben wurde von Burke dokumentiert. Da er die Funktion eines Propheten hatte, musste sichergestellt werden, dass alles, was er tat, auf Schritt und Tritt festgehalten wurde. Burke nutzte die Kinder aus, um seine Lehre des revolutionären Geschlechtsverkehrs voranzutreiben. Rick und Davida wurden von Burke unter dem Deckmantel dieser von ihm genannten Aufklärung sexuell misshandelt. In der Doku erzählt Davida, dass das Einzige, woran sie sich in ihrer Kindheit erinnern kann, Religion und Sex ist. Sie erzählt, dass Rick und sie gezwungen wurden, untereinander sexuelle Handlungen durchzuführen. Burke sagte ihnen, das habe den Hintergrund, dass die beiden einmal verheiratet werden sollen und Anführer der Children of God werden sollen. Davida und Rick wurden ebenfalls gezwungen, in Burkes Bett zu schlafen. Mit 5 Jahren erinnert sich Davida, dass sie an einer Zeremonie teilen musste, in der sie zur Braut von Burke gemacht werden sollte. Aber manchmal ließ er sie sogar, wie sie sich erinnert, Scooby-Doo gucken und Schokolade essen. Da war die Welt für die beiden in Ordnung. Davida erinnert sich, dass sie mehrfach sexuelle Gewalt erfahren habe. Sie erzählt, dass es zwar nie zur Penetration gekommen sei, aber alle anderen Arten der sexuellen Gewalt stattgefunden haben. Sie erinnert sich, dass ihr Bruder Rick hingegen immer mit den Frauen des Kultes zum Sex gezwungen wurde. Danielle Rozelle, ein ehemaliges Mitglied, erinnert sich, dass viele Frauen sexuellen Kontakt hatten zu jungen Männern und sexuelle Gewalt an Minderjährigen ausübten oder ihre Kinder an andere Familien weitergaben. Burke schrieb außerdem einen Erziehungsratgeber für Mitglieder, in dem das Leben von Davida und Rick und die sogenannten Erziehung der beiden mit Bildern und Texten dokumentiert wurde. In dem sogenannten Davizio-Book ging es um das Trainieren der Kinder, aufs Töpfchen zu gehen, und auch andere disziplinarische Maßnahmen wurden dort beschrieben und mit Bildern für andere Eltern abgelichtet. Auch sexuelle Erziehungsratschläge, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wurden dort gegeben. Ich führe diese hier jetzt aber nicht einzeln aus, da ich finde das einfach zu grausam. Und ihr könnt aber in der Doku von Real Stories sehen, was Davida dazu erzählt. Das ist ja die Schwester von Rick. Die erzählt da ein bisschen mehr über diesen Erziehungsratgeber, der da für die ganzen Mitglieder geschrieben wurde und der natürlich dann auch für die Mitglieder Pflichtlektüre war. Also man weiß ja, die mussten diese Moe-Letters lesen. Was ich eigentlich auch noch ganz wichtig finde im Nachhinein, dass das ja auch dann breit bekannt war. 1994 starb der Gründer und Kultführer David Burke. Karen Zerbe, seine Hauptfrau, und die Mutter Ricks übernahm ab dann die Führung der Children of God. Auf der Beerdigung von Ricky sind viele ehemalige Kinder der Sekte erschienen. In einer Rede wird an die Kinder erinnert, die psychische und physische Gewalt von Burke und einigen der Anhängerinnen nicht überlebt haben, die ihre Erinnerungen an ihre Kindheit und das Erlebte versuchten, mit Drogen zu vergessen und so an einem Drogentod starben oder sich wegen der seelischen und körperlichen Narben das Leben nahmen. Davida erzählt auf der Beerdigung in einer Rede, dass auch sie sich schon längst umgebracht hätte, wäre da nicht die Liebe zu ihren Freunden gewesen, die sie unterstützt haben. Ricks Frau, Alexia, erinnert sich. Vor ihr Bilder von Rick als Kleinkind, von ihrem Kennenlernen, ihrer Hochzeit. Die Bilder auf Herzpappe eingeklebt. Die beiden lernten sich kennen, als die beiden noch Mitglied bei den Children of God waren. Rick war damals 19 Jahre alt. Er ging auf Alexia zu, fragte sie, ob sie gemeinsam Karten spielen wollen. Sie erinnert sich, dass sie sofort begannen zu reden, nicht mehr aufhörten, bis tief in die Nacht. Er brachte ihr das Kartenspielen bei. Am nächsten Morgen legte er Alexia eine Rose auf ihr Bett. Die beiden wurden ein Paar. Allerdings hatte Ricks Mutter Karen immer noch das Sagen über Rick. Nach Burkes Tod leitete sie die Sekte. Rick wurde gezwungen, auch mit anderen Frauen Sex zu haben. Alexia erinnert sich, dass es für sie normal war, dass er Sex mit anderen hatte. Denn auch so war sie ja groß geworden. Aber sie konnte sich nie daran gewöhnen, Rick zu teilen. Rick hatte kein Interesse daran, den Kult Burkes weiterzuführen. Immer mehr rebellierte er gegen die Lehren Burkes, sträubte sich, der Hass auf seine Mutter, all das, was ihm angetan wurde. Bei all dem, wo sie zugesehen hatte, der Hass schürte sich. 2000 verließen Rick und Alexia gemeinsam die Children of God, die sich mittlerweile The Family, also die Familie, nannten. Mit wenig Geld begannen sie ein neues Leben in Tacoma. Sie suchten sich ein günstiges Apartment. Alexia erinnert sich an die schönste Zeit ihres Lebens, denn endlich waren sie frei. Sie durften autonom bestimmen, was sie essen, wann sie duschen oder wann sie fernsehen wollten. Die alltäglichsten Dinge wurden zum Luxus. Es war unser Leben, auch wenn wir nicht viel hatten, aber es war unser Leben, erinnert sich Alexia. Alexia erzählt jedes Mal, wenn das Thema der Vergangenheit angesprochen wurde oder das Erlebte in der Sekte oder über seine Mutter gesprochen wurde, war Rick in Wut. Aber nicht gegenüber Alexia, sondern gegenüber seiner Mutter. Eine Wut, mit der er nicht wusste, was er tun sollte. Er versuchte zu trainieren, Karate zu machen, seine Wut loszuwerden. Und als Rick und Alexia beide zu arbeiten beginnen, stabilisierte sich sogar auch Ricks Wut. Das Leben schien einen Hauch Normalität zu bekommen. Aber diese hielt nicht lange an. Denn nach einiger Zeit wendeten sich Mitglieder der Family an Rick, wollten seine Hilfe, fragten ihn, wann endlich etwas gegen die sexuelle Gewalt passieren würde. Sie wollten seinen Rat, wie hat er es geschafft, da rauszukommen. Sie sagten, er wäre es ihnen doch schuldig als Prinz der Sekte. Rick fing an, darüber nachzudenken, hatte Schuldgefühle. Hätte er mehr tun können? Er wollte Rache. Er wollte für die Kinder einstehen, die in der Sekte schreckliche Gewalt erfahren haben, wollte ihnen zeigen, dass sie Grenzen überschritten haben, wollte seine Schwester rächen. So fuhr Rick im Sommer 2004 im Alter von 29 Jahren nach Arizona, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Fand heraus, dass seine Mutter Karen in Arizona lebte. Fand heraus, dass seine Mutter die Großeltern Ricks in einem Seniorenheim besuchte. Im September zog er in die Stadt, um auf sie zu warten. Er kontaktierte sogar seine Tante, die Schwester der Mutter, die ihm half, Karen ausfindig zu machen. Im Interview der Doku erzählt die Tante, er hatte jedes Recht auf seine Wut. Rick zog in ein Apartment, lernte Kampfsport, meldete sich in einem Fitnessstudio an und in einem Schießclub und wartete auf den Tag der Vergeltung. 4 Monate, nachdem er in Arizona angekommen war, fing er sein Videotagebuch an. Nachdem die Leiche von Rick im Auto gefunden wurde, wurde eine weitere Leiche gefunden. Der Körper einer Frau. Sie fanden sie, nachdem die Polizei Alexia angerufen hatte, um ihr den Tod ihres Ehemannes zu bestätigen. Allerdings war es nicht Karen Zerbe, die Mutter Rodriguez, die in Ricks Apartment tot aufgefunden wurde. Die Frau mit den blonden Haaren lag auf dem Teppich, die Kehle aufgeschnitten. Die Frau war eine enge Freundin und Bekannte von Rickys Mutter mit dem Namen Angela Smith. Sie zog Rick und Davida gemeinsam mit Karen auf. Sie hatte eine Art Funktion der Erzieherin für die Kinder in der Sekte. Auch im Davizio-Buch tauchte sie auf Fotos auf. Rick lud sie am Abend unter einem Vorwand vor dem Mord zu sich ein. Er wollte sie zwingen, den Aufenthaltsort seiner Mutter mitzuteilen. Was genau an dem Abend geschehen ist und ob Angela den Aufenthaltsort der Mutter weitergab, weiß niemand. Wir wissen nur, Rick ist tot, so wie viele andere Mitglieder der Sekte, die traumatisiert wurden und das Leben nicht mehr aushielten. Ricks letzter Satz in seiner Videobotschaft: Ich wollte ein friedliches, ein glückliches Leben. Ich hab's versucht, vielleicht habe ich nicht genug getan, aber ich habe gegeben, was ich kann. Ja, das habe ich wirklich getan. Ja, die Family, wie sie sich heute nennen, bestätigt, dass es eventuell Misshandlungen in den frühen 80er Jahren gab, aber bestreitet jede Form von ritueller und ständiger pädophiler sexueller Gewalt. Viele Dokumente wurden damals wohl laut Aussagen auch von Aussteigern verbrannt, die als Beweismittel hätten gelten können. Und auf der aktuellen Homepage der Family International habe ich eben gesehen, gibt es so eine Art Child Protection Policy, und in dem ist jetzt Stand 2014 festgehalten: Wir glauben, jedes Kind hat das Recht auf einen respektvollen Umgang. Hat das Recht, über die Liebe Gottes zu lernen. Hat das Recht, beigebracht zu bekommen, was Grenzen und Selbstdisziplin bedeutet. Ohne Diskriminierung sollen sie aufwachsen und in einer sicheren Umgebung geschützt von Gefahren und Verletzungen gedeihen. Ja, das Thema der rituellen und sexualisierten Gewalt, die damals stattgefunden hat, wird natürlich allerdings auf der Homepage nicht thematisiert. Also ich habe nichts dazu gefunden. Ja, Raffi, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, aber du kennst ja Joaquin Phoenix, den Schauspieler, ne? Der
Walk the Line.
Walk the Line, genau. Wo spielt er noch mit? Spielt er nicht bei Gladiator mit? Nee.
Doch.
Doch.
Und der hat doch bei 30 Seconds to Mars gesungen, oder?
Joaquin Phoenix?
Ja.
Nicht Jared Leto?
Oh ja.
Lass das drehen, was der. What the f-? Ich dachte schon so, okay. Also Laura Ritzerfeld ist ein ganz großer Fan. Wir müssen ihren Namen jetzt gleich noch kurz biepen. Wir machen Biep rein. Und sie freut sich schon so auf unsere nächste Folge. Und sie ist der größte 30 Seconds to Mars Fan, die ich kenne. Grüße an Laura.
Sorry.
Genau, und der Joaquin Phoenix und sein Bruder River Phoenix, und ich glaube, die hatten noch zwei weitere Geschwister, sind auch in die Sekte reingeboren. Und der, der Bruder von Joaquin Phoenix hat sich dann, also der war auch drogenabhängig und hat sich auch später das Leben genommen. Ja, die sind aber auch irgendwann aus der Sekte ausgestiegen. Und der Sänger, nee, nicht der Sänger, der Gitarrist Jeremy Spencer von Fleetwood Mac ist bis heute noch Mitglied bei der Family International.
Interessant.
Ja, was sagst du zu dem Fall? Deine ersten Gedanken so?
Boah, ja, schlimm. Ich finde es ein bisschen mysteriös, wie der Rick dann umgekommen ist. Also er hat sich ja wohl selber umgebracht.
Der hat sich selbst umgebracht, genau, der hat sich erschossen.
Aber er hat seine Mutter nicht mehr umgebracht, ne?
Nee.
Er hat nur sie, die Bekannte da.
Genau, also er wollte halt über die damalige Erzieherin herausfinden, wo der Aufenthaltsort der Mutter ist. Und was dann passiert ist, weiß man nicht, ob es dann zu einem Streit gekommen ist, der eskaliert ist. Aber er wollte halt eigentlich so viele Leute wie möglich von denen umbringen, die da den Kindern die Gewalt angetan haben. Aber vor allem halt seiner Mutter. Man muss vielleicht dazu sagen, er hat auch immer mit seiner eigenen Mutter schlafen müssen als Kind. Also er hat halt einfach einen Hass gehabt. Und das Video, diese komplette Videobotschaft gibt es auch auf YouTube von ihm. Die habe ich jetzt nicht komplett geguckt. Ich habe halt die Ausschnitte aus der Doku geguckt. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen gruselig, fand ich, weiß nicht. Und der ist so krass reflektiert in diesem Video. Also, aber ich glaube, der ist halt auch einfach so, der hat jetzt so seinen gewissen Plan im Kopf. Und was mir halt aufgefallen ist, ist, dass ich ihn unglaublich sympathisch finde in diesem Video. Und natürlich, ne, rechtfertigt nicht, dass man Menschen umbringt, das ist ganz klar. Aber ich kann seine Wut, die Wut und die Emotionen, die er da so zeigt, die kann ich so verstehen.
Ja.
Und ja, der wirkt einfach wie ein netter Mann, sehr hübscher Mann. Also, wie er da sitzt, im Hintergrund läuft irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Sum 41 oder sowas läuft da mit runter. Also halt einfach ein normaler junger Mann, Ende 30, der gerade sein Leben auf die Kette bekommen hat, so nach all dem, was passiert ist, Wahnsinn, und hat halt einfach keinen Bock mehr auf, gehabt, kann man ja einfach so sagen. Das ist ja.
Ja, zumal der ja auch noch in so einer ganz besonderen Position da war, in die er
ja.
gedrückt worden ist.
Der hat halt auch tierische Schuldgefühle, ne, weil er irgendwie gedacht hat, ja, ich habe jetzt irgendwie schon eine Verantwortung. So, das sagt er auch am Ende, das ist das, was ihm am Ende so belastet hat, noch mehr.
Aber hatte er die wirklich? Ich glaube nicht. Also.
Nein, nein, aber er hat es so gefühlt.
Ja.
Dass er hat das gefühlt. Natürlich, wer die Mitglieder erzählen auch in der Doku, dass das, der war so eine kleine Berühmtheit so.
Ja,
ne?
Klar, also, das meinte ich ja.
Ja. Und ja, dann haben sich natürlich ganz viele an ihn gewendet und auf der Beerdigung sind auch ganz viele Ex-Mitglieder der Sekte,
ja, aber
halten da Reden.
Gab es denn da keine strafrechtlichen Verfolgungen?
Nee.
Wieso nicht?
Weil das entweder alles verjährt war dann oder es nicht genügend Beweismittel gab.
Aber es gab doch die Zeugenaussagen. Es müsste doch Beweismittel genug sein.
Wurde aber niemals strafrechtlich verfolgt.
Hm. Ja, das finde ich halt krass.
Ja.
Weil die waren ja schon auch weit verbreitet.
Auch hier dieser Pellequin, der diese Videomaterialien gemacht hat, dass er auch.
Wer steht da heute der Sekte vor, weißt du das?
Immer noch die Karen Zerbe. Ja, also als ich war heute Morgen noch auf der Internetseite von denen, ich möchte euch natürlich jetzt nicht, bitte macht denen keine Klicks, aber ich wollte halt einfach ein bisschen recherchieren. Da ist sie auch noch vorne drauf mit Bild. Und dann halt diese Child-Policy-Scheiße. Ja, ich meine, durch die ganzen, es sind halt super viele Zeugenaussagen. Und ihr wisst ja, wir sind immer eigentlich auf der Seite der Überlebenden und möchten, dass auch den Menschen immer geglaubt wird. Also ich sehe das zumindest so.
Ja.
Und das sind ja super viele Menschen. Und man
ja,
weiß ja auch.
Das ist kein Einzelfall, sondern nee. Sind ja einige Menschen.
Ja, und es ist halt auch so das Typische, was halt in so Sekten passiert, ne? So, die Kinder, die ja aufgewachsen sind, der wieder erzählt auch, das war für sie Normalität, Sex zu haben, das war für die nichts Falsches, so, ne? Das, klar, jetzt weiß ich es natürlich anders, aber ja, die Verantwortung, was da passiert ist, liegt halt bei den Erwachsenen. Und das ist ja auch so was Normales, was heißt Normales, aber das Klassische, was in Sekten passiert, ist, dass die Machtverhältnisse halt ausgenutzt werden.
Ja, ja.
Einmal von Seiten Burks, aber auch einmal von Seiten der ganzen Erwachsenen, die entweder zugeguckt haben oder mitgemacht haben.
Aber was ist denn mit Gewalt gegen Erwachsene gewesen?
Ja, die Manipulation der Leute, das finde ich, ist schon eine psychische Gewalt. Immer eigentlich generell oft in so Sekten.
Also was mich halt wundert ist, wir hatten jetzt einen Sektenfall?
Einen, den.
Irgendwann eskalieren diese Sektenkonstrukte ja, also meistens.
Ja.
Es sei denn, die sind, vor allem diese Endzeitsekten und die so krass fanatisch sind. Und das wundert mich, dass da auf Seiten der Erwachsenen halt auch nichts passiert ist. Was vertreten die heute für Lehren? Sind die immer noch so Endzeit?
Also von der Endzeit habe ich jetzt nichts gelesen. Das ist halt, ja, so dieses Missionieren, also.
Okay, die sind evangelikal,
ja,
oder?
Ja, genau. Mhm. Ich habe jetzt aber auch nicht die ganze, weil ich mir dachte, ey, boah, das kann echt nicht sein. So, also, die haben auch noch, glaube ich, super viele Anhänger. Ich habe jetzt keine genaue Zahl rausgefunden. Ich wollte mich da schon fast anmelden, einfach mal zu gucken, was man da machen muss.
Bitte nicht.
Aber, nee.
Ich stehe hier vor der Tür.
Moin. Ja, ich finde es halt einfach krass, wie lange das gelaufen ist und wie lange da halt weggeguckt wurde und wie so eine große Masse von Menschen das so tolerieren konnte. Die ja wahrscheinlich, ja, natürlich wurden die wahrscheinlich selber manipuliert und denen wurde ja immer gesagt, dass es, also eine Aussteigerin in Sekte auch zählt und es wurde immer gesagt, wir machen das im Namen von Jesu, wir machen das im Namen von Gott, aber ich weiß nicht, also klar, ich bin nicht in der Situation, aber natürlich, es rechtfertigt natürlich überhaupt nichts.
Nee, das rechtfertigt, das ist immer dieses, ich sag mal, alte Spiel.
Ja.
Das ist irgendwie erklärbar. Die Leute sind halt gehirngewaschen gewesen.
Ja.
Aber trotzdem, also.
Ja, einfach Kacke.
Irgendwo
halt.
Gibt es da halt Grenzen.
Ich habe halt auch noch nie so in der gefühlt so, dass ich dachte, als ich mir dieses Video von dem Typen, ja, ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht echt verstehen.
Ja.
Also, so ein sympathischer junger Mann. Auch die Frau, die dort, die Ehefrau, die, man hört einfach in ihrer Stimme, dass sie so froh war, dass sie mit ihm in Ruhe leben konnte. Die redet wirklich immer so mit so einem Kloß im Hals die ganze Zeit. Es ist, aber die Doku finde ich sehr gut gemacht. Und wir haben in der, ich glaube, das war in der Folge 4, im Namen der Rose hieß die, wo wir über die Sonnentempler gesprochen haben. Da haben wir euch auch in den letzten, ja, in den letzten 20 Minuten so ein bisschen über die Merkmale der Sekten erzählt, was so die Definition von Sekten und Kulten ist. Das würden wir jetzt hier an der Stelle nicht nochmal wiederholen, weil das einfach super ausgiebig in dieser Folge. Und dann wollen wir natürlich auch, dass wir die, dass ihr die Folge nochmal hört. Ja. Ja, und auch diese Mo-Letters, ey, die finde ich so creepy, die finde ich so gruselig.
Ja, lädst du die hoch?
Ich lade die auf jeden Fall hoch, ja, guck mal, ich habe hier noch einen dabei. The Seven Fs of Effing. Effective, was steht da noch? Ah, da steht dann alles mit F geschrieben.
Ich kann ja, das sieht halt aus wie so Retro-Sci-Fi-Comics irgendwie.
I am the love of God for you, steht da drunter.
Verrückt.
Das ist ganz, ganz kurios.
Ja, aber das ist halt auch so, guck dir an, wie heute, wie Netzwerkmarketing funktioniert, was ja auch so was Sektenmäßiges hat.
Ja,
ich finde das auch. Das ist immer über die aktuell verbreiteten Medien wird das. Das wirkt
wirklich sektenmäßig so, ne, ein bisschen.
Ja, schon. Und die, oder heute gehen die halt auf Social Media, damals halt über so,
ja,
locker, flockige Comics.
Ja, ich meine, das war ja auch so Ende der 60er Jahren so eine revolutionäre Zeit, ne? Hippies hier und da, so wie man sich das vorstellt.
Was ich krass fand, wo du gerade Ende der 60er sagst, The Family.
Ja.
Weil die Manson Family sich ja auch The Family genannt hat. Ja. Deswegen habe ich direkt so aufgehorcht. Gab es da eine Verbindung, weißt du das?
Boah, das habe ich nicht gesehen. Ich kann mal googeln, wenn du willst. Soll ich das mal kurz googeln?
Ja.
Mach mal kurz Stopp.
Ich laber einfach in die Pause rein. Also okay, die Manson Family, die waren auch in Kalifornien und Charles Manson, wem das jetzt akut nichts sagt oder nochmal Details braucht, die Tate-Morde, war auch Anführer von einem Kult, der so eine Endzeitvorstellung hatte, dass es zu einem Rassenkrieg zwischen Schwarzen und Weißen kommt und der angeblich diese Tate-Morde in Auftrag gegeben hat, um diesen Krieg loszutreten. Und es ist bis heute aber unklar, ob er das tatsächlich diesen Auftrag gegeben hat oder ob da vielleicht andere Motive zugrunde lagen. Die offizielle Darstellung ist aber, dass Charles Manson diese Morde in Auftrag gegeben hat. Und die stellen so das Ende der 68er-Bewegung dar, wenn man so möchte. Und die waren eben auch in Kalifornien. Und es gibt von der Manson-Family zu anderen Kulten immer wieder Verbindungen. Und deswegen wäre es ganz spannend zu wissen, ob die Children of God.
Das Problem ist, wenn ich hier Children of God und Charles Manson oder The Family und Charles Manson eingebe, dann ist das ein bisschen verwirrend, weil ein Mitglied von der Manson Family, Susan Atkins heißt, die hat ein Buch rausgebracht, was Child of Satan, Child of God heißt. Und da kommen jetzt halt nur Ergebnisse dazu.
Okay.
Und wenn ich Charles Manson und The Family eingebe, dann kommt halt alles über die Family. Ja, also da müsste ich noch mal ein bisschen. Aber gucke ich auf jeden Fall nach. Ja,
wenn das jemand vielleicht von euch weiß, dann schreibt uns das doch auf Instagram.
Ja.
Oder schreibt das unter den Post. Das wäre mal spannend zu wissen.
Ja. Zu der Davida, die Schwester von dem Ricky, also die Schwester in Anführungszeichen, es ist ja nicht die biologische Schwester, die spricht auch in der Doku. Eine bewundernswerte Frau, sehr reflektiert. Ja, nimmt die auch irgendwie in ein, zwei Sätzen auseinander und zeigt den eigentlich so, ja, den Mittelfinger so ein bisschen. Aber die ist halt, ja, super reflektiert. Sagt auch selber, dass sie so ihr Leben ein bisschen kaputt gemacht haben. Die ist auch, ja, drogenabhängig und arbeitet. Also sie sagt selber, dass sie eine exotische Tänzerin ist. Sie sagt das selber so, deswegen hab auch geguckt auf ihrem Instagram-Account. Die macht halt so, ja, Tanzsachen im Erotikbereich quasi. Ja, aber sie sagt auch selber, das ist das Einzige, was sie kennt. Was soll sie machen? Sie kennt nichts anderes. Also so, ne, das ist ja auch, man kann das ja auch machen, wenn man das möchte. Das ist ja gar kein Problem. Aber ich fand es interessant, wie sie das selber so dann erzählt hat. Die Doku machen wir euch auf jeden Fall auch rein. Ja. Ja, ich fand den Fall irgendwie ganz spannend. Ich dachte, oh, soll ich noch mal einen Kultfall machen? Aber ich fand es schon, das wirkt alles so harmlos am Anfang, ne? Halt wie so normale Missionsarbeit. Heißt das Missions- oder
Ja, da könnte man ja auch schon drüber diskutieren, ob das so
harmlos ist.
Einwandfrei ist.
Ja, das stimmt. Wo wir beide sind da eher ein bisschen kritisch. Ja. Ja. Genau, wenn ihr noch mehr Sekten und Kultfälle wollt, wir machen auf jeden Fall bestimmt noch mal in den nächsten Monaten einen. Aber ich denke, jetzt erstmal reicht das mit zwei Fällen.
Ja, bitte.
Dem Raphael ist das so krank oft. Ich finde es auch
krank. Es ist halt oft das gleiche Muster und dann die Auswüchse, die das aber annimmt. Also Name der Rose, das war ja schon krank.
Das war auch. Das war halt was ganz anderes jetzt, ne? Also ähnlich, aber halt nochmal von der Geschichte halt einfach.
Ja, anders. Ja, das meine ich. Und dann der Fall hier, also.
Ja. Ja, ich würde sagen, dass jetzt unsere Stimmung nicht den ganzen Tag mega am Arsch ist, machen wir jetzt unsere Guilty Pleasures oder unsere Omanes der Woche. Hast du ein Omane der Woche oder hast du ein Guilty Pleasure?
Ja, ich habe ein Omane der Woche.
Kurz nochmal, also wir haben erklärt, was ein Omane der Woche ist am Anfang, ne? Okay, dann erkläre ich es nicht nochmal. Ich bin gespannt, weiß ich, was es ist?
Ja, du weißt, was es ist, aber ich erzähle es trotzdem nochmal.
Okay. Ja, hau raus.
Okay, also mein Omanö der Woche ist folgendes. Wir haben seit 3 Wochen keine funktionierende Waschmaschine mehr gehabt, weil die kaputt gegangen ist. So, und dann haben wir uns endlich durchgerungen, neue zu kaufen, keine Hoffnung in die Reparatur der alten zu legen. Und dann sollte die endlich kommen. Wann war das letzte Woche? Mittwoch?
Mittwoch.
Dann kommt der Mensch von der Versandfirma die Treppe hoch.
Ach, die waren schon auf der Treppe?
Nein. Und meinte, ja, sorry, uns ist die gerade aus dem Laster rausgefallen und die ist womöglich kaputt und wir müssen eine neue liefern. Ja, und dann hat es zum Glück nur bis Samstag gedauert, bis die neue kam. Das waren dann noch 2 andere Jungs, die gebracht haben. Aber da dachte ich echt, oh Mann.
Man hat sich so gefreut auf die Waschmaschine. Ne? Früher war so, keine Ahnung, ich freue mich über. Mir fällt jetzt nicht ein, worauf hat man sich denn früher gefreut, als man noch nicht erwachsen war? Keine Ahnung, es sind Sachen, über die ich mich jetzt immer noch freue, egal. Und dann halt aber die Wäsche schon richtig hier am Mocken, wirklich von 3 Wochen, obwohl meine Mama hat auch ein bisschen mitgewaschen und Anne hat auch ein bisschen mitgewaschen. Und
Ja, ich hätte gerne die Gesichter gesehen von den 2, die das ausgeladen haben.
Ist die in denen auf die Straße?
Ja, ich glaube schon. Ich habe sie nicht gesehen.
Ist sie auf die Straße gefallen, ja, die aus dem Laster?
Ja, beim Ausladen.
Alter. Okay, das ist gruselig.
Ja.
Ja, ich habe auch ein Omane der Woche und ein Guilty Pleasure, weil ich dachte, komm, jetzt zur ersten Folge nach der Pause, was war einen raushauen. Willst du zuerst mein Guilty Pleasure oder zuerst mein Omane der Woche?
Mach's
erst
Omane der Woche.
Also, ich habe mich auch so bekloppt, ey. Ich stand vor der Arbeit, vor meinem Auto und habe noch was in meiner Tasche so gewühlt und stand in der Autotüre, also zwischen der Autotüre, die Autotüre war offen und ich habe so halb im Auto gehangen. Und auf einmal merke ich, dass mir was auf meinen Arsch klatscht und ich drehe mich um und schrei voll laut, du Arschloch! Und merke so, okay, mir ist gerade einfach nur die Autotüre gegen den Po geknallt. Und dann geht so ein Opa auf der anderen Straßenseite und guckt nur so, macht nur die Arme so hoch. Oh, das endet die Scheiße. Und ich habe mich so geschämt, weil ich dachte, okay, zu viel, True Crime, zu viel, True Crime.
Nee, voll gut. Du hast dich gegen die Belästigung gewehrt, finde ich gut, aber war die Autotür.
Die geile Peugeot-Türe hat mal ein bisschen Smack Dead Ass gemacht. Ich war so, oh Mann, ey. Das hat sich wirklich so angefühlt, als ob mir jemand so richtig an den Arm, dieses Metall hat sich so eingegraben. Ja, okay, wow. Ja, das war mein lustiges Oma. Ich fand es wirklich lustig. Ich dachte mir so, okay, du kannst es jetzt Raffi nicht erzählen. Du würdest es ihm gerne erzählen, aber du musst es dir aufsparen für das Oma in der Woche.
Okay, jetzt dein Guilty Pleasure.
Ja, mein Guilty Pleasure ist, ich glaube, du weißt das schon, Chips finde ich am besten, wenn man die kauft, öffnet, eine Nacht liegen lässt und dann isst. Wenn, die müssen halt ein bisschen angetrocknet und labbrig sein.
Bah.
Geil.
Bah.
Geil.
Leute, wir machen definitiv eine Umfrage, wer das gut findet.
Das findet keiner gut.
Wenn das mehr als
4%.
20% unserer Hörer
20%.
Sind, dann spende ich irgendwas oder so.
Was denn? adoptieren wir dann einen Esel.
Dann adoptieren wir einen Esel im Donkey Sanctuary, okay?
Ja, genau. Also wir haben nämlich heute Morgen, ich liebe ja Esel, und wir haben heute Morgen eine Seite gesehen, wo man so einen Esel adoptieren kann und dem halt so Futter spenden kann oder so.
Okay.
Ja. Ja, ich würde sagen, das war mal wieder eine lustige Folge. Also lustig war es am Ende. Der Teil, mit dem wir gesprochen haben, ist natürlich jetzt nicht so lustig. Ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder, dass wir am Start sind. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich den 2-Wochen-Rhythmus einhalten kann, weil ich habe einen neuen Job und irgendwie ist immer was los. Ich habe auch irgendwie 10.000 andere Hobbys gefühlt noch, denen ich irgendwie allen nicht so richtig gerecht werde. Aber ich möchte auf jeden Fall weitermachen, weil es mir einfach total viel Spaß macht. Dir denke ich auch. Mhm. Und es ist auch ganz...
Hört mal mehr, dann kann die Kathi das Fulltime machen.
Ja, genau. Bezahlt mir mal Geld oder so. Wir können
mal OnlyFans oder Patreon machen.
Wir machen auf jeden Fall kein OnlyFans. Was willst du denn für Content auf OnlyFans anbieten?
Die Mikrofone und so.
Hä?
Mikrofon-Porn. Was?
Mikrofon-Porn? Wie geht das? Dann reiben wir die dann so aneinander oder was? Okay, jetzt wird's weird. Okay, wow. Nee, also wir könnten da, aber vielleicht könnten wir so, es gibt doch diese Videos, wo einer immer in so Obstsorten reinsticht und so. In so Zitronen und so. Und vielleicht könnten wir das mit Ofenkäse machen, wie wir den so lang ziehen, dass da so diese Fäden kommen. Nein? Okay. Gut, dann sage ich bis in 2 Wochen und
tschüss.